war aber 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten, denn sie sprachen, nicht auf das Fest, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und da er zu Bethanien im Hause Simons des Aussätzigen war und zu Tische saß, kam ein Weib mit einer alabasternen Flasche voll Salbe, echter, köstlicher Nade, zerbrach die alabasterne Flasche und goss sie aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung der Salbe geschehen? Man hätte doch diese Salbe um mehr als 300 Dinare verkaufen und es den Armen geben können. Und sie zürnten ihr. Jesus aber sprach, lasset sie, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein edles Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat zum Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen, was diese getan hat zu ihrem Gedächtnis.
Und am ersten Tage der ungesäuerten Brote, da man das Passahlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendet 2 seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem folget, und wo er hingeht, da spreche zum Hausherrn. Der Meister lässt fragen, wo ist meine Herberge, in der ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern belegt und gerüstet ist. Da selbst bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passa. Und da es Abend geworden, kam er mit den 12, und als sie zu Tische saßen und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da fingen sie an, traurig zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen, doch nicht ich? Er aber sprach zu ihnen, einer von den 12, der mit mir in die Schüssel taucht. Des Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe dem Menschen, durch welchen des Menschensohn verraten wird. Es wäre besser, wenn jener Mensch nicht geboren wäre. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, lobpreiste, brach und gab es ihnen und sprach, nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, sagte Dank und gab ihnen denselben. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde hinfort nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reiche Gottes.
Ich lese Markus 14, Vers 32 bis 42. Und sie kamen zu einem Hofe mit Namen Gethsemane, und er sprach zu seinen Jüngern, setzet euch hier, bis ich gebetet habe, und nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibet hier und wachet. Und ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, so dass es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und sprach, aber, mein Vater, es ist dir alles möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam wieder und fand sie abermals schlafend, denn ihre Augen waren voll Schlafs und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum 3. Mal und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, des Menschen Sohn wird überantwortet in der Sünder Hände. Stehet auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe.
Und alsbald, da er noch redete, kam herzu Judas, der Zwölfe einer, und eine große Schar mit ihm, mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den greift und führt ihn sicher hinweg. Und da er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach zu ihm, Rabbi, und küsste ihn. Die aber legten ihre Hände an ihn und griffen ihn. Einer aber von denen, die dabei standen, zog sein Schwert und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr seid ausgegangen wie gegen einen Mörder, mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt nicht gegriffen. Aber es muss die Schrift erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen.
Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, am grünen Donnerstag, am Tag vor Jesu Hinrichtung, überschlagen sich im Grunde die Ereignisse. In der Lesung, gerade eben, haben wir ein Stück weit das miterleben, mithören können, was passiert ist, wie eines auf das andere folgte. Im Mittelpunkt von all diesen Ereignissen steht Jesu letztes Abendmahl mit seinen Jüngern. Daran erinnern wir uns auch in dem heutigen Abendmahlsgottesdienst. Daran wollen wir teilhaben. Über dieses Mahl Jesu mit seinen Jüngern wollen wir nachdenken und neue Kraft daraus schöpfen. Der erste Gründonnerstagabend war ein Abend voller dramatischer Spannung. Hier geschah im Grunde die grundlegende, entscheidende Weichenstellung für die Menschheit. Jesus macht in dem Mahl mit seinen Jüngern das Angebot, die Bindung an ihn ganz neu und auch ganz fest zu machen. Aber gleichzeitig erfährt er auch, Jesus erfährt darin, wie dieses Angebot missachtet wird. Auf der einen Seite das Angebot, die ganze Gemeinschaft mit Jesus zu haben, auf der anderen Seite die Ablehnung dieses Angebotes. Zum Ersten, die ganze Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus hatte seine Jünger zum Essen geladen. Bei diesem Mahl verbinden sich zwei Dinge miteinander. Zum einen haben wir auch aus der Lesung schon gehört, es ist das Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiern will. Das Mahl, an dem alle Israeliten an die Gefangenschaft in Ägypten und vor allem den Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus der Knechtschaft denken. Und gleichzeitig ist dieses Passamahl auch das Abschiedsmahl von Jesus und seinen Jüngern. Und er will in diesem Essen noch einmal den Jüngern etwas ganz Wichtiges verdeutlichen, etwas Grundsätzliches sagen. Und dazu gebraucht er auch das Essen als Bild. Gemeinsames Essen, das ist im Orient etwas ganz Besonderes. Es ist äußerst bedeutungsvoll. Wenn wir unser Essen ansehen, es gleicht ja oft auch in der Familie einem Schnellimbiss, bei dem man schnell wieder weg ist, so nebenbei mal geschwind was mitnimmt. Im Orient ist das anders. Man nimmt sich Zeit zum Essen und sagt damit, ich will mit dir Lebensgemeinschaft haben. Es geht noch über das Essen, über die Zeit, die man zusammen isst, hinaus. Deshalb hat auch Jesus während seiner Wirksamkeit in Galiläa und auch in Judäa immer wieder mit Zöllnern und Sündern gegessen, allen voran dem Zachäus. Und gerade beim Zachäus haben wir auch oder können wir lesen, dass dann die Wogen hochschlagen, dass er durch sein Essen mit diesem Sünder auf Ablehnung bei den Frommen seiner Zeit stößt. Essen, das begründet im Orient eine innere Zusammengehörigkeit mit dem, der einlädt. Diesen tiefen Ausdruck der Gemeinschaft miteinander, diese ganz alltäglichen Dinge auf der anderen Seite, benutzt Jesus, um seinen Jüngern zu sagen: Ich bin für euch da und ich teile alles mit euch. Ich will Lebensgemeinschaft mit euch haben. Mit dem Brot und dem Kelch verdeutlicht er als äußere Zeichen: Ich schenke euch, jedem Einzelnen von euch, mein Leben. Ich gebe mein Leben für euch. Ich sterbe, aber auch zugleich für die gesamte Menschheit. Bei diesem letzten Mal Jesu mit seinen Jüngern sagt Gott, dass er die Liebesgabe austeilt, die Gabe, die er sich ja zutiefst vom Herzen losgerissen hat, seinen Sohn Jesus Christus. Das Abendmahl ist Gottes Angebot, die Verbindung zu Jesus ganz fest zu machen. Gott spricht hier in der Sprache des Alltäglichen, in den ganz elementaren Lebensnotwendigkeiten, wie wir sie auch kennen. Essen und Trinken, das sind die Zeichen seiner Botschaft. So wie unser Körper Nahrung braucht, wie wir unseren Durst und unseren Hunger stillen müssen, so braucht auch unser geistlicher Mensch in uns Nahrung von Gott her. Und diese empfangen wir auch im Abendmahl. Brot und Kelch verdeutlichen verschiedene Aspekte von dieser Nahrung für unseren geistlichen Menschen. Ich möchte 4 so exemplarisch herausgreifen und erläutern. Brot und Kelch erinnern uns zum Ersten an Jesu Tod für unsere Schuld. Das Abendmahl ist Gottes Angebot, die Vergebung ganz konkret für uns in Anspruch zu nehmen, die Vergebung ganz konkret werden zu lassen. Weil unser Herr für unsere Schuld gestorben ist, deshalb dürfen wir alles, was uns bedrückt, vor Gott ablegen und ihm ganz und gar überlassen. Und so gewiss, wie Jesu Leib zerbrochen wurde, so gewiss, wie sein Blut vergossen wurde, so gewiss dürfen wir auch dann der Vergebung sein. Brot und Kelch erinnern uns daran: Es ist vollbracht. Deine Schuld, die du zu Gott bringst, zählt nicht mehr. Wir dürfen den Rücken frei haben, wir dürfen nach vorne blicken. Und dann der zweite Aspekt beim Abendmahl. Christus schließt uns mit ihm selber zusammen. Brot und Kelch stehen ja als Ausdruck für die Lebensgemeinschaft mit Christus. Der grundlegende Aspekt ist dabei, dass Christus selbst diese Gemeinschaft begründet. Er sagt: Ich will mit euch essen, ich will mit euch Gemeinschaft haben, ihr sollt mit mir verbunden sein, ich nehme euch hinein in meinen Bund. Wir in Christus und zugleich Christus durch den Heiligen Geist in uns. So wird unser Leben neu und verändert. Lebensgemeinschaft mit Christus, das heißt aber auch zugleich Leidensgemeinschaft. Im Mahl lassen wir uns ja mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn zusammenschließen. Wer am Mahl des Herrn teilnimmt, der sagt auch gleichzeitig: Ich bin bereit, in die Nachfolge Jesu zu treten. Ich bin bereit, auch für diesen Herrn und um seiner Liebe willen zu leiden. Und der dritte Aspekt: Christus verbindet uns miteinander. Beim Abendmahl sind wir alle Empfangende, wir sind Gäste. Uns allen gilt die Fürsorge des Herrn, wir alle erfahren die Güte unseres himmlischen Vaters. Aus Gnade sind wir auch zu dem Tisch gerufen, so wie die Jünger zu dem Tisch Jesu gerufen wurden. Dort sitzen wir zusammen als die Kinder Gottes wie an einem großen Familientisch. Der Vater sorgt für uns und er macht uns zu Geschwistern im Glauben. Wer am Mahl teilnimmt, der ist auch bereit, denen, die auch teilnehmen, zu zeigen, dass sie Brüder und Schwestern im Glauben sind. Und der vierte Aspekt: Christus lässt uns im Abendmahl nach vorne schauen. Das Abendmahl ist ein zutiefst freudiges Essen, ein zutiefst freudiges Mahl, geprägt von der Freude über Gottes Gegenwart, dass er dabei ist, und auch über die ganze Gemeinschaft mit Jesus Christus. Zugleich ist das Mahl aber auch geprägt von der Vorfreude, denn Jesus sagt ja zu seinen Jüngern: In Gottes Reich werde ich erneut mit euch zusammen das Mahl halten. Das Abendmahl lenkt unseren Blick weg von der Vergangenheit, weg von der Gegenwart, nach vorn in die Zukunft, auf Gottes kommende Herrschaft. Es macht uns gewiss, dass Jesus Christus, unser Herr, kommen wird und dann sichtbare Gemeinschaft mit uns haben wird. So will das Abendmahl im Grunde wie eine Vorspeise für jenes große Festmahl sein, für das Festmahl bei der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn. Und wir dürfen schon heute an dieser Vorfreude teilhaben, uns von Herzen mitfreuen, dass unser Herr kommt und Gemeinschaft mit uns haben wird. Und dann das Zweite in unserem Text: Die ganze Gemeinschaft mit Jesus, aber doch verloren. Schon von der Überschrift her ist es deutlich, es geht um Judas. Das Abendmahl ist Gottes großartiges Angebot, damals für die Jünger genauso wie für uns heute. Und gleichzeitig berichtet dieser Text vom Abendmahl, wie es auch das ganz andere, das ganz Tragische gibt: den Verrat an Jesus Christus, dem Herrn. Jesus sagt seinen Jüngern auf den Kopf zu: Einer unter euch zwölf, die ihr hier zusammensitzt, wird mich verraten. Ich denke, die Jünger waren getroffen wie vom Schlag. Kann das wirklich sein, in diesem engen Kreis, dass da einer verrät? Aber ihre Antwort macht deutlich: Ja, das kann sein, das ist möglich. Die Jünger überschätzen ihre Treue zu Jesus Christus nicht, sondern sie fragen einer nach dem anderen: Bin ich's, Herr? Sie sind sich unsicher. Sie haben so viel Selbsterkenntnis, weil jeder inzwischen gelernt hat: Ich kann letztlich nicht für das, was ich tue oder was ich einmal tun werde, garantieren. Und Judas? Judas spielt mit. Er ist ein exzellenter Schauspieler, wenn wir uns den Text anschauen. Er lässt sich nämlich nichts anmerken. Äußerlich fragt er genauso wie die anderen Jünger: Bin ich's? Und innerlich ist er doch so weit weg von den anderen Jüngern und von Jesus. Jesus weiß das und sagt gerade deshalb, ich denke auch ganz bewusst zu diesem Judas: Der mit mir den Bissen in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Mit diesem Wort bietet er dem Verräter noch einmal die ganze Lebensgemeinschaft an. Er will mit ihm die Freundschaft festhalten. Er will Judas nicht weglaufen lassen in den Verrat hinein. Und Judas? Judas nimmt dieses Angebot an. Er ist mit Jesus, er taucht den Bissen mit hinein. Und dann kehrt er ihm den Rücken zu. Ausgerechnet in der Stunde der tiefsten Gemeinschaft, der vollkommensten Liebe, da geschieht der kaltblütigste Verrat. Schrecklicheres kann es wohl kaum geben. Die gute und die teure Liebesgabe Gottes anzunehmen und dann in letzter Konsequenz doch Nein sagen. Hinter der Maske des Menschlichen, ja zum Teil auch des Christlichen, kann sich ein ganz tiefer Abgrund verbergen. Gottes Liebe wird eiskalt übergangen und weggeworfen, nach außen unter christlichem Schein. Judas war ja der Kirchenpfleger in dem Kreis der Jünger gewesen. Er hat das Geld an die Armen verteilt. Alle kannten ihn als sozial eingestellten Mensch, als einer, der wohltätig ist, der sich um die Belange der anderen kümmert. Aber im Letzten bewahrte er doch für sich die innere Freiheit und auch die scheinbare Freiheit, die sagt, ich kann doch machen, was ich will. Was ich in meinem Inneren entscheide, das weiß keiner und das geht auch keinen etwas an. Aber diese Scheinfrömmigkeit des Judas hat tragische Folgen. Für Judas gab es kein Zurück mehr. Er sah keinen Ausweg mehr, trotz dem Angebot, das Jesus ihm gab, trotz dem Angebot der Vergebung, warf er sein Leben weg. Aber brechen wir nicht zu vorschnell den Stab über Judas. Judas steckt in uns allen. Wir alle stehen in der Gefahr, unseren Herrn Jesus Christus aus eigenen Interessen zu verraten. Oft merken wir erst viel später, wie die Scheinfrömmigkeit sich in uns breit gemacht hat, wie der Schein gewahrt, aber das Innere schon längst verkümmert ist, wie wir im Leben und in der Gemeinschaft mit Jesus Christus halbe Sachen machen. Auch wenn andere das nicht merken, Jesus sieht und er erkennt uns. Aber er bricht nicht den Stab über uns, sondern er bietet uns immer wieder neu diese tiefe Lebensgemeinschaft mit ihm an. Er will uns zu echter Nachfolge führen. Deshalb müssen wir auch immer wieder mit Worten aus dem 139. Psalm bitten: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem gutem Wege. Amen.